ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Herrenhäuser, Nationalparks inklusive Vogelbeobachtung, ein Saunafest. Wir sind in Estland, diesmal inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Und das alles, das eben genannte, wird in dem kleinen baltischen Staat geboten. Ein bisschen werden wir auch über Geopolitik reden müssen. Die Grenze zu Russland löst schließlich Ängste aus. Sorgen jedenfalls. Zumindest sollten wir einmal darüber sprechen. Das tun wir jetzt mit Petra Martin, die für uns in Estland war und das auch schon mehrfach. Hallo Petra, Grüße nach München.
Servus Udo, Grüße nach Hamburg.
Servus Petra. Petra, ein bisschen was habe ich ja schon vorweggenommen. Aber erstmal ganz allgemein, was ist in wenigen Worten für dich Estland?
Estland ist für mich ein Land, in dem man viel entdecken kann. Also man kann ja nur ganz kurz bleiben, so ein Wochenendtrip nach Tallinn und sich die Altstadt anschauen, die wunderschön ist. Oder länger bleiben, mehrere Wochen und sich das ganze Land anschauen. Und Estland ist zwar jetzt nicht so besonders groß, aber immerhin größer als Dänemark, glaubt man gar nicht. Und zu Estland gehören über 2000 Inseln. Es gibt 6 Nationalparks. Die Landschaft ist sehr vielfältig. Moore, Wälder, die Ostseeküste und natürlich viel Geschichte, Kultur. Also ich würde sagen, auf relativ kleiner Fläche ist es ziemlich vielfältig.
Ja, da hören wir gleich noch einiges davon. Diese 3 und ja doch relativ kleinen baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland, wodurch unterscheiden die sich? Kann man das sagen, wodurch die sich unterscheiden?
Ja, also ich würde sogar eher sagen, dass sie sich mehr unterscheiden als gemeinsam haben. Und also ich war zum Beispiel noch nie in Litauen, aber das ist sehr katholisch geprägt. Anders als jetzt Lettland und Estland, das eher atheistisch ist oder also vor allem in Estland dann orthodox. Das sieht man natürlich an der Architektur. Auch die Sprachen sind sehr unterschiedlich. Litauisch und Lettisch sind baltische Sprachen, die zur indogermanischen Sprachfamilie gehören, während Estnisch eine finnugrische Sprache ist, die eng mit dem Finnischen verwandt ist.
Tja, Estland ist größer als Dänemark, hast du eben mal gesagt. Das hat mich gewundert, aber sehr interessant. Kann man denn trotzdem alle 3 baltischen Staaten so am Stück bereisen?
Ja, also ich glaube, das machen auch ganz viele, so 3 Wochen mit dem Camper und suchen sie dann halt Stellen raus. Habe ich schon öfter gehört, dass das Leute machen. Ich selber habe es jetzt noch nicht gemacht.
Du bist ja gerne mit dem Rad unterwegs. Das weiß ich auch aus anderen Sendungen schon mit dir. Gleich ja auch in der Hauptstadt Tallinn. Ist das eine gute Art, in Estland voranzukommen?
Ja, also generell finde ich, dass man mit dem Rad immer gut beraten ist, weil man da einfach langsamer unterwegs ist als mit dem Auto und dann sieht man mehr. Estland ist flach, also das eignet sich natürlich auch super zum Radlfahren. Und was mir aber ein bisschen gefällt hat, vor allem in Tallinn, waren Radwegweiser. Also die kenne ich hier in München, weiß nicht, wie es in Hamburg ist, und in Finnland gibt es die. Und in Tallinn habe ich da immer ein bisschen selber so schauen müssen, wo die besten Wege sind. Und dann gibt es da zum Beispiel einen total tollen, der einmal an der Ostseeküste entlang führt, leider nicht ausgeschildert.
Dann brauchst du ein bisschen mehr Entdeckergeist wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, den habe ich ja gehabt.
Dann jetzt mit Petra Martin nach Tallinn in die Gemeinschaftsgärten.
Tere, mina olen Kadi. Korraldan neid rattamatku. Praegu viin läbi esimest rattamatka 10. Külastame Korme kogukonna aeda ja täna oleme külas Lasnamäel.
Das ist Kadi. Sie ist begeisterte Radfahrerin und Gärtnerin. Deshalb hat sie sich 10 Radtouren in Tallinn ausgedacht, bei denen die Teilnehmer je 3 Gemeinschaftsgärten besuchen. Heute ist die erste Tour und wir sind in Lasnamäe. In diesem Stadtteil ist Kadi während der Sowjetzeit aufgewachsen. Eine Plattenbausiedlung mit 5- bis 16-stöckigen Hochhäusern. 3/4 der Bewohner sind Russen.
Now we are driving in Lasnamäe from one garden to the other.
Wir radeln von Lasnamäe von einem Garten zum anderen. Es ist hier oft so, dass die Radler eigene Wege abseits des Autoverkehrs haben. Die Umgebung ist schön und Lasnamäe ist ein großer Bezirk mit vielen Fahrradstraßen und Platz für Kinder zum Spielen oder für Familien, um sich zu treffen.
Orte, die als Treffpunkt dienen, das sind die Gemeinschaftsgärten, die wir uns heute anschauen. Der neueste ist noch recht klein. Etwa 20 Hochbeete stehen etwas verloren auf einer Wiese. Andere haben sogar eine Art Laube, um sich zusammenzusetzen. Kinder können in eigenen Beeten erste Versuche als Gärtner machen. Die Gärten werden von der Stadt Tallinn finanziell unterstützt und die Mitglieder zahlen einen symbolischen Beitrag von 10 € im Jahr. Maria hat die Gemeinschaftsgärten sozusagen ins Leben gerufen und ist jetzt bei der Stadt Tallinn für die Koordination der Gärten zuständig.
A point of the community gardens is to grow edible food. So it could be anything that people like.
Die Idee ist, dass Essbares angebaut wird, was die Leute so mögen. Aber es darf auch einfach hübsch aussehen, wie hier, da blühen Hyazinthen und andere Blumen. Aber du siehst, es werden auch Salat, Zwiebeln, Tomaten, Auberginen, Zucchini und Kartoffeln angepflanzt.
Onions, we can see those. There's tomatoes and cucumbers and eggplants, zucchinis, potatoes.
Die Idee dahinter ist nicht unbedingt die Selbstversorgung, sondern einen Ort zu schaffen, an dem sich die Nachbarschaft trifft, gemeinsam etwas machen kann und sich austauscht. In einem Stadtteil mit hohem Anteil russischsprachiger Bevölkerung kann das zu einem besseren Verhältnis für die jeweils anderen beitragen. Ich verabschiede mich von Kadi und den Gärten und radle Richtung Hafen und ins Kreativquartier Deliskevi. Das ist direkt hinter dem Bahnhof und war zu Sowjetzeiten ein riesiges, abgeschottetes Fabrikgelände. Hier wurden Züge gebaut und repariert. Es gab Fabriken der Verteidigungsindustrie sowie für Haushaltsgeräte. Jetzt gibt es in den alten Fabrikhallen und neuen Gebäuden Restaurants, Cafés, Museen und Galerien. Um Kunst zu sehen, müssen die Besucher aber nicht unbedingt in die Galerien gehen. Und das ist Bianca Zoe besonders wichtig. Sie koordiniert hier in Teleskivi verschiedene Ausstellungen.
We are maybe still not in such good relationships with contemporary art and are a bit afraid to go to the White Cube galleries.
Wir haben oft keinen Zugang zu moderner Kunst und haben Angst, in Galerien zu gehen. Wir wissen nicht, was dort passiert, was die Künstler uns sagen wollen. Wir wollen hier einen kleinen Anstoß geben, das Verständnis fördern und sich mit Kunst anzufreunden.
Just give some first friendly steps for them to understand and be friended with art.
Viele scheuen sich vielleicht, eine Galerie zu besuchen. Die Ausstellungen im Freien und in der Einkaufspassage sollen dieser Zögerlichkeit entgegenwirken. Ein niedrigschwelliges Kunstangebot für alle schaffen. Die Macher von Deliskivi wollen besonders Frauen und junge Künstlerinnen und Künstler fördern. Neben dem Kinderspielplatz gibt es zum Beispiel die Drei-Baum-Galerie. Zwischen drei Bäumen hängen Bilder wie an einer Wäscheleine. Entstanden ist sie eher zufällig, wird aber jetzt dauerhaft genutzt.
The concept of this gallery is to show what is going on. So we have had many exhibitions about protests in Hong Kong.
Das Konzept dieser Galerie ist zu zeigen, was passiert. Wir hatten Ausstellungen zu den Protesten in Hongkong, über den Krieg in Afghanistan und in der Ukraine. Wir wollen hier ernste Themen zeigen, dass es schwer zu verdrängen ist, was geschieht.
It's really hard to forget what is happening.
Kunst in seiner ganzen Bandbreite, von Genuss bis Protest, ist hier in Deliskivi frei zugänglich und für jede Besucherin, jeden Besucher kostenlos zu erkunden. Ich schwinge mich wieder in den Sattel. Nur ein paar Häuserblocks weiter ist das Hipsterviertel Kalamaja. Früher lebten hier in den Holzhäusern Arbeiter und eher arme Leute. Alles war recht schlicht. Doch seit vielen Jahren hat sich das Klientel gewandelt. Die Holzhäuser wurden herausgeputzt und modernisiert. Die Mieten schossen hoch. Hier leben Künstler und junge Menschen. Es gibt viele Bars und Restaurants. Andres Siplane lebt ebenfalls hier. Er hat eine ganz besondere Leidenschaft. An der Straßenecke fällt mir nichts Besonderes auf. Gewöhnliche Häuser, kein Geschäft oder Museum. Doch Andres wendet seinen Blick nach unten, auf den Boden. Mit dem Fuß deutet er auf den Kanaldeckel.
You see, here is written Lietuva, which is Lithuania.
Siehst du, da steht Litauen. Und das war der Anreiz, den ich hatte. Ich lebe hier seit 18 Jahren, komme da immer vorbei, gehe über die Kreuzung. Aber warum steht hier auf dem Kanaldeckel Litauen?
Auf dem Kanaldeckel steht außerdem die Jahreszahl 1992 und einige Abkürzungen. Wir sehen noch weitere Kanaldeckel an und ich merke, dass sie wirklich sehr unterschiedlich aussehen. Manche haben sogar noch kyrillische Buchstaben. Sie wurden in anderen Städten in Estland wie Pärnu oder Narva hergestellt. Manche auch in anderen Sowjetstaaten wie der Ukraine. Doch nicht nur die Herkunft ist vermerkt. Auch die Geschichte der Industrialisierung lässt sich an den Kanaldeckeln ablesen. Jetzt stehen wir vor einem Exemplar der Firma Krull. Die hatte ihre Fabrik seit 1870 hier in der Nachbarschaft.
Boys with the clever heads came and started businesses.
Junge, kluge Köpfe. Sie kamen aus Deutschland und gründeten hier eine Firma. Ganz gewöhnliche deutsche Jungs, die um 1860-70 nichts zu tun hatten und hier eine Chance sahen. Franz Krull gründete das Unternehmen und wurde steinreich.
and started a business. And he became stone rich.
Ich muss zugeben, bisher sind mir Kanaldeckel fast nicht aufgefallen. Mit Andres geschärftem Blick merke ich erst, wie viele es sind und wie unterschiedlich. In Tallinn und anderen Städten in Estland kennt er alle Kanaldeckel. Aber sobald Andres in einer neuen Stadt ist, kann er nicht anders, als nach unten zu schauen, um hoffentlich weitere Entdeckungen zu machen.
So, in Tallinn waren wir schon einmal mit Petra Martin. Und eines noch dazu, einen wirklich schönen Film über Tallinn gibt es in der ARD-Mediathek. Tallinn, da will ich hin, heißt er. Der Link steht in den Shownotes. Petra, die Nähe zu Russland habe ich am Anfang schon mal angesprochen. Spielt die im Alltag eine Rolle? Wie hast du es empfunden?
Ja, also in Estland leben etwa 1,3 Millionen Menschen und davon sind knapp 300.000 ethnische Russen. Und viele davon leben in Tallinn und da habe ich auch sehr oft Russisch gehört. Und man sieht es auch so auf Hinweisschildern oder Infotafeln und im Supermarkt bei den Lebensmitteln. Das steht dann auf Estnisch und Russisch da, leicht erkennbar an den anderen Schriftzeichen. Und zum Beispiel auch bei dieser Selbstbedienungskasse im Supermarkt, da kann man die Sprachen auswählen, unter anderem Russisch. Und einen Tag war ich in Narva, das ist direkt an der Grenze zu Russland, nur der Fluss trennt die beiden Länder voneinander. Und in Narva, da sprechen viele Menschen kaum Estnisch, weil das einfach sehr russisch geprägt ist.
Ja, russisch geprägt, wichtiger Hinweis. Trotzdem nochmal die Nachfrage, gibt es auch so etwas ja, wie eine Angst vor einer Eskalation des Konfliktes? Bereiten sich die Menschen darauf vor oder geht das zu weit?
Also, dass die Esten diesen Konflikt anders sehen oder sogar ernster nehmen als wir in Mitteleuropa, das ist deutlich spürbar. Und auch die Regierung, die steckt viel Geld in die Verteidigung. Geld, das dann an anderer Stelle fehlt. Und das haben einige Leute, mit denen ich so gesprochen habe, gesagt. Ja, Lehrer, Kinder, Schüler, da fehlt es halt dann. Und es gibt zum Beispiel auch die Kaitseliit, das ist so ein Freiwilligenbund zur Selbstverteidigung oder zur militärischen Verteidigung. Und ich würde schon sagen, dass die Estinnen und Esten die Situation ernst nehmen. Manche machen aber ein bisschen Witze. Die sagen, jetzt wo Russland die Kräfte in die Ukraine steckt, sind keine Truppen mehr an der estnischen Grenze.
Tja, solche Witze macht man vielleicht, wenn einem nichts anderes einfällt. Manchmal braucht man das auch. Kann ich verstehen. Hört sich aber auch nicht richtig gut an, wenn man ehrlich ist.
Nee.
Kommen wir mal vom Ernsten zurück auf den schönen Teil dieser Reise. Estland, kleines Land, viel Natur. Sind die Nationalparks, auf die wir jetzt gleich kommen, ein Herzstück?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also Estland hat 6 Nationalparks. Und wie gesagt, Estland ist nicht besonders groß, vielleicht so groß wie Niedersachsen. Und es gibt den Lahemaa Nationalpark, unweit der Hauptstadt Tallinn an der Ostseeküste. Oder Soma im Südwesten, dabei zum Beispiel, das ist eine ganz einzigartige Moorlandschaft. Und ja, das sind jetzt nur 2 Beispiele.
Dann jetzt mit Petra Martin in den Matsalu-Nationalpark.
Peter Wiesack schultert sein Stativ, um seinen Hals hängt ein Fernglas und in der großen Tasche ist das Fernrohr verstaut. Wir sind im Matsalu-Nationalpark im Westen Estlands unterwegs. Wir wollen Vögel beobachten. Peter ist Biologe und Hobby-Ornithologe. Er gibt einen Vorgeschmack auf das, was wir heute sehen werden.
Kranich is the one that is stopping here and some Gänse.
Kraniche kommen hier vorbei und Gänse. Die Zwerggans ist gefährdet und das ist der Grund, warum der Staat und andere Organisationen finanzielle Unterstützung geben, um diese Wiesen zu erhalten. Die Wiesen sollten gemäht werden. Davon profitieren natürlich auch die anderen Arten, aber die Zwerggans ist gefährdet.
Wir sind an einer Vogelbeobachtungsplattform in den Flussauen des Nationalparks. Von dieser leicht erhöhten Stelle blicken wir auf die Weite der Landschaft. Vor mir breitet sich eine bräunliche Fläche aus. Ohne Landschaftspflege würden hier auf den Wiesen rasch Büsche und Bäume wachsen. Mit bloßem Auge kann ich nur hin und wieder einen Vogel auffliegen sehen, während Peter das Stativ aufbaut und das Fernrohr montiert.
You see by eye the very small dark spot on the This pale field. And
mit bloßem Auge kannst du einen kleinen Punkt ausmachen. Aber schau durchs Fernglas, es ist ein Brachvogel.
Pretty big already, you can see it there maybe.
Yeah. Okay. Also ich schaue jetzt mal durch das Periskop. Ein bisschen schwierig zu finden, was ich da sehe. Okay. I see a lot of meadow. Ich sehe viel Wiese und der Vogel versteckt sich. Er macht so Auf- und Abbewegungen. Was macht er? What is he doing? What do you think he's doing?
Maybe he's just finding some food somewhere, or maybe even just building a nest.
Vielleicht sucht er Futter oder er baut ein Nest. Das ist eine gute Stelle, um das Nest vor Feinden zu verstecken.
Maybe it's a good place to hide hide the nest from the evil eye. Yeah?
Ohne Hintergrundwissen ist es schwer zu sagen, was der Vogel macht. Doch Peter ist schon seit seinen Jugendtagen Vogelbeobachter. Jetzt ist er 70. Er kennt sich also aus und mag die Vögel noch immer.
Sie sind da und sie sind frei. Alle sind unterschiedlich. Sie singen schön und es ist schön anzusehen, was sie machen. Sie sind alle Persönlichkeiten. Es ist der Teil der Natur, der frei ist. Aber wenn du dich nicht dumm verhältst, lassen sie dich beobachten.
In den vielen Jahrzehnten, in denen Peter Vögel beobachtet, kam es selten vor, dass er sie aufgescheucht oder in Gefahr gebracht hat. Aber im Tierreich geht's immer ums Fressen und gefressen werden. Jeder ist Jäger oder Gejagter.
Because a Brachvogel is a very solitary bird and it's just having lots of territory and
der große Brachvogel ist ein Einzelgänger in einem großen Territorium. Er muss sich und seine Küken gegen verschiedene Feinde verteidigen. Der Kranich frisst zum Beispiel Kleintiere, auch Küken. Ich habe gesehen, wie sich der Brachvogel gegen den Kranich verteidigt. Er ist zwar kleiner, aber ziemlich angriffslustig.
Der Matsalu-Nationalpark im Westen Estlands bietet den Heimischen und Zugvögeln viel Platz und vor allem viel Futter. Hier fließen zwei Flüsse in die Ostsee, es gibt Auewiesen, das Wasser ist flach und bietet deshalb ausreichend Nahrung für den Weiterflug in den Norden.
Das ist ein reicher und fast schon berühmter Ort, den viele Vogelbeobachter kennen. 1997 wurde hier ein lokaler Rekord aufgestellt. Binnen 24 Stunden wurden 127 oder 128 verschiedene Vogelarten gezählt.
Peter Wiesack und ich sind inzwischen nicht mehr am Fluss, sondern an der Ostseeküste. Im Frühling und Herbst, während der großen Vogelzüge, finden sich hier 3,5 bis 4 Millionen Vögel ein. Eine schier unvorstellbare Zahl. Und plötzlich gibt es ein seltsames Geräusch, wie ein lautes Rascheln. Und der Himmel wird fast schwarz. Besucherin Olga ist beeindruckt.
Wir haben eine große Anzahl von Vögeln gesehen, die gefressen haben. Und auf einmal fingen sie alle an zu fliegen. Sie erhoben sich gleichzeitig in die Luft. Das war sehr aufregend und beeindruckend. Ich hatte nicht erwartet, dass sie alle auf einmal wegfliegen.
Und auch ich bin beeindruckt. Die Gänse fliegen in einer V-Formation wie im Lehrbuch. Ein großes V mit vielen Abzweigungen ist nun vor dem blauen Himmel zu sehen.
Petra, Estland ist für seine Herrenhäuser bekannt. Das hast du mir schon vor der Sendung verraten. Da kommen wir jetzt ja auch gleich hin, hat dich groß interessiert. Warum so viele Herrenhäuser gerade in Estland?
Ja, das hat mit der estnischen und deutschen Geschichte zu tun. Also der deutsche Ritterorden kam im 13. Jahrhundert in das Gebiet des heutigen Estlands, um zu missionieren. Und dann haben sie Kloster errichtet. Und für die Versorgung musste ja gesorgt werden. Und das geschah mit landwirtschaftlichen Gütern. Die deutsche Oberschicht war dann der Großgrundbesitzer. Die Esten waren Leibeigene auf diesen Gütern. Und im Herrenhaus, da lebte der Großgrundbesitzer, hat Partys gemacht, Feste veranstaltet. Und zur Hochzeit gab es wohl 2000 solcher Herrenhäuser. Und um zu zeigen, dass man wer war, musste so ein Haus natürlich repräsentativ sein. Also man könnte auch sagen, das musste was hermachen.
Und dann gibt es jetzt so einen Herrenhausplan oder bist du einfach los, besonders schöne Gebäude suchen? Lohnt sich das dann?
Also es gibt Karten, auf denen die verzeichnet sind. Es gibt auch Menschen, die ganz gezielt zum Fotografieren diese Häuser absuchen. Ich habe mir so ein paar schöne rausgesucht, weil alle schafft man ja eh nicht. Und also ich würde sagen, das lohnt sich, also wenn man sich natürlich für Gebäude interessiert. Und viele Gutshäuser sind ja seit der estnischen Unabhängigkeit richtig hübsch herausgeputzt und offen für Gäste. Manchmal ist es ein Museum, manchmal ist es ein Hotel und die sind auch sehr unterschiedlich. Und einmal, da war ich gar nicht auf der Suche, da war ich in Tallinn mit dem Fahrrad unterwegs ins Umland und dann bin ich an eher so einem kleinen Herrenhaus vorbeigekommen, der lustige Name Hürü. Und das war rosa und irgendwie so ein quadratischer Kasten und kleiner als so manche Stadtvilla. Da ist jetzt ein Restaurant, da war Ruhetag, als ich vorbeigekommen bin. Aber die Herrenhäuser, die stehen da so rum und die kreuzen einen auch den Weg, ohne dass man sie sucht.
Wir suchen jetzt Herrenhäuser gemeinsam mit Petra Martin.
Aus dem dichten Gestrüpp dringt Maschinenlärm. Hier soll irgendwo das ehemalige Gutshaus Pichtler sein. Doch noch sehe ich kein Gebäude, mannshohe Büsche verdecken die Sicht. Ich folge dem schmalen Pfad durchs Dickicht. Jetzt sehe ich auch das Haus, oder vielmehr das, was davon übrig geblieben ist. Ein Sitzrasenmäher kommt um die Ecke und ein freundlich wirkender Mann kommt mir entgegen.
My name is Britt.
Ich bin Britt und wir sind in Pichtler. Wir stehen neben dem Pichtler Gutshaus.
It looks like a ruin.
Ja, das ist eine Ruine. Du hast recht. Aber ich sehe hier großes Potenzial.
Bevor die Arbeiten am Haus anfangen können, will Priet das riesige Grundstück vom Gestrüpp befreien. Das Haus ist nicht nur eingefallen, sondern auch zugewuchert. Das war nicht immer so. Zusammen mit seiner Frau ist Priet beim Spazierengehen hier oft vorbeigekommen.
Jedes Jahr wurde der Zustand schlechter. Wir wollten es retten. Über die Jahre haben wir gesehen, wie es weiter und weiter verfällt. 2015 waren die Holzanbauten sogar noch da. Aber die lokalen Behörden sagten dem Eigentümer, dass es einsturzgefährdet ist und er was machen muss. Also ließ er die Anbauten abreißen.
Es ist einigen engagierten Bürgern zu verdanken, dass nicht das ganze Haus abgerissen wurde. Allerdings ist auch sonst nichts passiert und so ist das Gebäude immer weiter verfallen. Und nun steht nur noch die Fassade. Seine Frau und Priet wollten dem Verfall nicht länger zuschauen, haben den Besitzer ausfindig gemacht und sich auf einen Kaufpreis geeinigt. Jetzt kann Priet das Gutshaus retten, in seiner Freizeit. Denn beruflich macht Priet etwas ganz anderes.
I'm actually a criminal investigator.
Ich bin Kriminalermittler. Ich leite die Kriminalpolizei in Kurisare. In meinem Beruf sitze ich viel am Schreibtisch. Da ist es gut, hierher zu kommen und etwas anzufassen und zu fühlen, mit den Händen zu arbeiten.
Echte Handarbeit ist hier auch wirklich gefragt. Die vielen herabgefallenen Steine müssen beiseite geschafft werden. Die einsturzgefährdeten Wände brauchen Stützen und dann müssen sie wieder aufgezogen werden. Ursprünglich wurde das Gutshaus um 1786 gebaut, war das Zentrum eines großen Bauernhofs. In den 1980er Jahren war es ein sowjetischer Landwirtschaftsbetrieb und in dem Haus gab es 6 bis 8 Wohnungen für die Menschen, die hier auf dem Hof gearbeitet haben. Doch auch das ist lange her und der Zahn der Zeit nagt am Gebäude. Überall wuchern Pflanzen. Und Vipern machen es sich auf den sonnenerhitzten Steinen gemütlich. Priet wird für die Wiederbelebung des alten Gutshauses einen langen Atem brauchen. Etwa 15 Jahre, schätzt er, werden die Arbeiten hier in Pichtler andauern. Langfristig möchte Priet das Haus für die Einheimischen und Gäste öffnen, sodass sie die lokale Geschichte erleben können. Vielleicht wird es ein Museum oder ein Hotel. Bis dahin ist noch viel zu tun und deshalb schwingt sich Priet jetzt wieder auf seinen Rasenmäher und macht weiter. Eines der Gutshäuser, das schon fertig renoviert ist, steht zum Beispiel im Matsalu-Nationalpark im Westen Estlands. Das ehemalige Herrenhaus Penijö dient hier jetzt als Besucherzentrum.
Tere tulemast, Petra, Peni ja Mõisa. Tervitame teid siin Matsalu-Rahvuspargi külastuskeskuses.
Mario Paljumets arbeitet hier im Matsalu-Nationalpark im Besucherzentrum und hat mich schon erwartet. Ich bin von meiner Vogelbeobachtung mit Peter zurück. Jetzt möchte ich das zweistöckige Gebäude mit der leuchtend gelben, klassizistischen Fassade genauer anschauen. Den Eingang zieren Säulen.
It is a very interesting house. The mansion begins in 17th century.
Es ist ein interessantes Haus. Im 17. Jahrhundert war es ein Gutshaus, ab 1828 im Besitz der Familie Mittendorf. Das Haus, so wie es jetzt aussieht, wurde 1935 fertiggestellt. Vorher war es ein einstöckiges Steingebäude. Dann haben sie aus Holz das Obergeschoss hinzugefügt und so sieht es jetzt aus.
Das Gebiet hier im Westen Estlands wurde schon im 13. Jahrhundert von Deutschen besiedelt. Es gab einen Bischofssitz in Lihula, um den herum viele Gutshöfe entstanden. Die Herrenhäuser waren das Zentrum der landwirtschaftlichen Güter, die sich und die Klöster mit Lebensmitteln versorgten. Als Estland 1918 unabhängig wurde, führte der Staat eine Landreform durch und enteignete die deutschen Großgrundbesitzer. Damit änderte sich auch die Nutzung des Herrenhauses Penijö.
1920 started agricultural school.
In den 1920ern war hier 20 Jahre lang eine Landwirtschaftsschule, bis zum Krieg. In der Sowjetzeit war es das Zentrum der kollektiven Landwirtschaft.
Collective farms called sovkhozes. It was like sovkhoz center.
Danach wurde es als Bürogebäude genutzt und als Unterkunft für die Wissenschaftler, die hier im Naturschutzgebiet gearbeitet haben. Seit der Renovierung im Jahr 2000 ist im Obergeschoss das Besucherzentrum des Nationalparks untergebracht. In den Schaukästen erfahren Besucher Wissenswertes über die Tier- und Pflanzenwelt im Mazzalu-Nationalpark. Er ist vor allem wegen seines Vogelreichtums bekannt. Die Feuchtwiesen im Flussdelta, das in die Ostsee mündet, bietet Gänsen, Schwänen und anderen Zugvögeln Nahrung im Überfluss. Deshalb war Penijö zu Beginn des 20. Jahrhunderts Treffpunkt für die Vogeljagd. Und jetzt ist es das Besucherzentrum des Nationalparks, der dem Schutz der Vögel dient.
Petra, was haben wir verpasst? Beziehungsweise ausgelassen? Was ist noch ein Muss in Estland?
Ja, also wie gesagt, Estland ist sehr vielseitig, das können wir gar nicht alles abdecken. Das verfallene Herrenhaus, das gerade wieder aufgebaut wird, das ist ja zum Beispiel auf der Insel Saaremaa. Da ist es auch sehr schön, vor allem zum Radeln, weil es flach ist, es gibt kaum Verkehr, viel Grün und natürlich die Ostsee. Oder das Städtchen Viljandi, das ist eher im Süden Estlands. Das ist so richtig nette kleine Stadt mit vielen Cafés und einer Burgruine auf so einer Erhebung. Und von da hat man einen ganz tollen Blick auf den See, der da an der Stadt ist. Und Viljandi war auch Hansestadt. Und weil du es am Anfang angesprochen hast, in Tartu fand schon zweimal das Saunafest Naked Truths statt, nackte Wahrheiten. Und da werden am Emajoki am Fluss verschiedene mobile Saunen aufgebaut und dann wird da sauniert und diskutiert und geschwommen. Und also ich hoffe, dass sie das Festival wieder machen, weil das war ganz eine tolle Atmosphäre.
Ja, das ist auch eine ganz tolle Empfehlung, würde ich auch mal sagen. Mit Petra Martin haben wir Estland, das gar nicht so kleine Estland, kennengelernt. Petra, ich danke dir.
Bitteschön.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Christian Besecke, Jürgen Kopp und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.